Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz.
Die vierte Folge.
Im heutigen Gespräch rede ich mit Andreas Koloska darüber, wie es ist, ein Unternehmen in Portugal zu gründen und wie er aus Laie es geschafft hat, ein E-Bike zu konzipieren und auf den Markt zu bringen. Wir reden auch darüber, wie er und auch Portugal mit der Corona-Krise umgeht und welche Herausforderungen auf ihn zukommen. Im zweiten Teil des Gesprächs reden wir über Social Media Marketing. Der Andreas Koloska verratet, welche Fehler KMUs dabei machen können und gibt Tipps, welche Kanäle momentan die relevantesten sind. Und wenn es dich wundern nimmt, was Dating mit Marketing zu tun hat, dann bist du bei dieser Folge genau richtig. Damit up to date bist, wenn die nächste Folge online ist, like 11 Fragen an auf Facebook. Und jetzt viel Spass beim Hören, los geht's!
Mach es vor allem geile fucking Velo.
Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an. Bei mir am Telefon ist heute ein ganz umtriebiger Solothurner. Und zwar sitzt er einen noch in Portugal. Es ist der Andreas Koloska. Er ist Social Media Coach, hat im Dezember 2019 50 Rebels, eine E-Bike-Firma, gegründet. Und nebenbei kreiert er auch noch Online-Shops für Solothurner KMUs. Ciao, Andreas.
Salut, Andi.
Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie kann ich dich eigentlich ansprechen? Normalerweise sagen die aber Koloska.
Ja, viel nehmen, gell? Du kannst zählen, Andrew, Koloska, Kolo, keine Ahnung.
Wir variieren
jetzt hat mir der Wagi mit Kolo angesprochen, habe ich noch nie gehört.
Okay. Ja, erzähl doch mal ein bisschen genauer für dich, für unsere Hörer. Wie ist es dazu gekommen, dass du schlussendlich in Portugal gelandet bist?
Ja, das war ein langer Weg gewesen, gell? Als Solothurner, der ist über Basel auf Kopenhagen und dann hier auf Portugal, genau. Ich glaube, es hat einfach dort mit angefangen, dass ich mich habe selbstständig gemacht und gemerkt, hey, ich kann das eigentlich von überall aus machen. Ich bin nicht gezwungen, in der Schweiz zu bleiben. Es ist nicht gezwungenermassen, weil die Schweiz scheisse finde oder so, sondern es ist einfach darum gegangen, dass ich irgendwie Lust hatte, neue Angst zu leben noch. Und irgendwie das Leben neue Angst zu erleben. Und habe mir irgendwie mit dieser Selbstständigkeit die Freiheit erkauft, irgendwie. Und dann bin ich in Kopenhagen gewesen. Und ja, Kopenhagen ist die geilste Stadt der Welt, aber die dänische Gesellschaft ist es gibt zwei Ebenen zu dem. Es gibt Dänen und es gibt Ausländer. Und bei den Ausländern, also Ausländer im Sinne von jetzt, in meinem Fall, meinen eher Expats. Und das sind erst eigentlich nicht so meine Menschen gewesen. Es sind vor allem so Corporate-Leute. Und das, die dänische Gesellschaft ist sehr geschlossen. Und er, ich meine, das sind nicht meine Leute dort, die irgendwie schnell Zugang gefunden haben. Und meine Freundin hat sich dann noch überarbeitet, sozusagen. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir gehen auf Portugal. Ja, und darum sind wir dann auf Lissabon gekommen und haben hier ein schönes Haus gefunden, das wir mieten konnten. Und dann habe ich mir von hier aus meine Sachen gemacht und bin immer wieder zurück in die Schweiz gekommen, halt, einmal im Monat, um meine Kunden zu betreuen und Schulungen zu geben. Und ja, und dann haben wir irgendwie hier die Firma gegründet.
Okay, vielleicht um es ganz klar machen, du hast dich ja auf Social Media Marketing einmal in der Schweiz mal konzentriert gehabt. In Kopenhagen, oder wo du dich selbstständig gemacht hast, aus was hast du dich selbstständig gemacht gehabt?
Social Media Coach war mein Label und mein Einstieg eigentlich, weil ich dachte, hey, ich muss mich fragen, wenn ich etwas will, auf dem Markt, wenn ich einfach eine Beratung aller Art, digitales Marketing aller Art mache, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das ist schwierig zu kaufen. Und Social Media Coach als Label sozusagen oder als Schulungsanbieter, das war eigentlich mein Einstieg gewesen, das Ganze. Und das war schon meine Leidenschaft gewesen, das ist absolut so. Also, wir machen das schon seit 2000 und wann haben wir uns das erste Mal selbstständig gemacht, ich und der Kollege probiert. 2010, 2009. Mit Social Media Marketing. Also, ich mache das schon ganz, ganz lang. Und darum ist es auch mein Steckerpferd, das ist richtig. Aber also, wenn die Leute bei mir in die Schule kommen oder sich beraten, merken sie relativ schnell, dass das nur ein Teil ist von einer relativ grösseren, also von einer grösseren Struktur, das ganze digitale Marketing. Und dann wird die Beratung mit meistens so viel umfassender als nur Social Media Marketing. Aber ja, das ist mein Steckerpferd.
Zum Social-Media-Thema kommen wir vor allem im zweiten Teil. Was mich jetzt vor allem interessiert, eben, du hast die Firma 50 Rebels gegründet. Erzähl mir mal, wie bist du auf die Idee gekommen, so wie ich es eben verstanden habe. Du bist auf Portugal gegangen, ohne eigentlich Idee, dass du eine Firma gründen willst. Oder zumindest, dass du schon im Kopf hast, dass du 50 Rebels gründen willst. Wie hat sich das ein bisschen entwickelt? Und was bietet dir genau an?
Also es ist nicht so eine unbewusste Entscheidung. Es ist noch schwierig zu sagen, aber ich habe immer schon gedacht, als ich losgezogen bin, als ich von Solothurn und denke, von Basel losgezogen bin in die Welt oder auf Europa, wenn du so willst, habe ich immer so gedacht, ich gebe mir ein Jahr Zeit und nach dem Jahr will ich irgendwie noch etwas gefunden haben, was ich machen will. Irgendwie entweder ich finde ein Start-up, das mich flasht und ich höre dort an oder ich finde irgendeinen Co-Founder mit einer geilen Idee oder ich habe eine geile Idee und ich finde irgendwie so. Das ist immer schon von Anfang an, als ich losgezogen bin, habe ich das im Kopf gehabt. Und dann irgendwie sind wir dann in Portugal gelandet und ich habe dann nach einem halben Jahr im Garten hocken, jetzt irgendwann letztes Ostern einen Klick gemacht. Das ist etwa ein Jahr her, wo einfach plötzlich viele Sachen zusammenkommen. Das heisst, ich habe eine mega Begeisterung für die Velo. Das ist eine ganz spezielle Art von E-Bike. Das sind sogenannte 20x4 Mini-Fatbike eigentlich. Das heisst, das sind klein, ganz klein, also viel kleiner wie Reifen als ein normale Velo. 20 Inch und mit einem Motor hinten. Man muss sich das einfach anschauen. Das ist ganz speziell, weil wir haben extremen Fahrspass. Also es macht gut Spass, die Dinge zu fahren. Und das hat mich immer schon ein bisschen gepackt. Das ist so ein Trend, der von Amerika übergekommen ist. Und dann zusammen mit der Möglichkeit, dass in Portugal irgendwie das, wenn wir hier, wo wir sind, in Ericeira, irgendwie das Business Environment da ist, also das Start-up-Feeling irgendwie, alle Leute, es reden auch die ganze Zeit immer Leute davon, ich will das Hostel anmachen im Meer, am Meer und so, also, und hier sind irgendwie Leute, die das gemacht haben, nicht immer nur darüber geredet haben, sondern hier sind einfach alles Leute, die das gemacht haben. Meine eigenen Probleme mit diesen Leuten, das sind einfach, das sind so ökonomische Bubbles, die dann entstehen, gerade hier, oder? Das ist so, die Schweden, kommen zu den Schweden in die Ferien und so, das ist nicht cool. Aber das Feeling ist trotzdem da, so, das Startup-Feeling, und das hat mich dann irgendwie, all das zusammen hat mich dann bewogen, zusammen auch mit ein mega kreativer Umfeld. Wenn ich schon mal in Portugal war, weiss, dass hier Street Art explodiert, die krassesten Sachen entstehen. Und da sind wir alles zusammen, und dann dazu geführt, und sagen, hey, jetzt machst du ein ganz spezielles Konzept, du machst jetzt einfach ein weiteres E-Bike, aber probierst es irgendwie nachzuvollziehen. Und dann bin ich dann auch für ein Zeitchen, etwa für ein halbes Mal meine Freundin gefragt. Ein halbes Jahr recherchiert und gelesen und gemacht und da und dann schlussendlich ist das Wort, ja. Also, so ist eine Velofirma eigentlich. Und das, ja, weisst, Sachen wie zum Beispiel der EU-China-Handel, das ist so etwas gewesen, was mich schon seit einem Jahr umtreibt. Und weil es plötzlich uraktuell ist, oder? Das sind so Sachen, die, ist mega spannend gewesen für mich, wo ich eigentlich von Velo per se nicht wirklich eine Ahnung hatte. Und von EU-Gesetz und Zollabkommen und all dem ganzen Zeug keinen Plan hatte eigentlich. Und damit das in einem Jahr sozusagen aufgeschafft und jetzt bin ich ein Experte, kann man fast sagen.
Und was ist denn das Angebot, das ihr effektiv anbietet?
Also wir machen die Velo, also wir setzen die in Portugal zusammen und also kannst du bei uns die Velo kaufen und die verschicken wir auf ganz Europa, also ist eigentlich Onlinehandel und wir haben zwei Schienen, wir haben Standardmodell und wir haben sogenannte Street Art Versionen. Also, das sind so Kollaborationen. Kannst du dir vorstellen, das ist eine 50 Rebels X. Das eine von unseren ersten Künstlern wird der Helio Bray sein. Das ist einer von den grössten in Europa. Street Artist. Hier aus Portugal. Nicht weit von hier. Und das wird unsere erste Kollaboration werden. Aber ja, wir kommen vielleicht noch drauf. Da ist im Moment einiges rausgeschoben worden halt. Aber, ja, genau. Wir machen vor allem geile fucking Velo. Das sage ich nicht einfach nur so, sondern ich bin nicht wirklich ein Velofahrer, aber wenn mir ein Velo umhält, dann ist es geil. Du weißt, was ich meine. Es ist so ein bisschen, jeder, der auf dem Velo hockt und nachher eine Runde fährt und zurückkommt, hat ein mega Smile auf dem Gesicht.
Okay, mega spannend finde ich eben, du bist aus kompletten Laien da drin. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, Velofahren ist jetzt weder dein grosses Steckenpferd gewesen, noch hast du vorher grosse Berührungen gehabt mit dem Business. Und ein Velo entwickelt hast du auch noch nie. Wie geht dir genau vor, dass du die Velos entwickelt? Also, bist du einfach mal hergekommen und hast ein Velo aufzeichnen gehabt? Oder wie bist du in diese Branche reingekommen, bis du schlussendlich ein fertiges Produkt
hast? Genau. Es ist ein bisschen komplexer. Also, mein Steckenpferd ist ein Marketing und es ist nach wie vor auch unser USP, also dort sind wir am stärksten drin, das ist unsere Kernkompetenz. Und dann geht es vor allem darum, die richtigen Leute ins Boot zu holen, oder? Also, es hat so angefangen, gewisse Velos und eigentlich die ursprünglich kaufen und hier ausleisen. Und dann habe ich mich mit der Produktion auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, wenn ich so viel Velo würde kaufen, kann ich die nicht eigentlich selber produzieren, ist das nicht günstiger. Und so hat das irgendwie angefangen. Und dann fährst du halt da mit Produzenten zurück und dann fährst du auf Offerte einholen. Wenn du auf Offerte von einholen, musst du dich plötzlich mit den Teilen auseinandersetzen und so weiter. Dann merkst du, okay, irgendwie wäre das noch spannend. Dann habe ich Assembly Factories eigentlich angeschrieben. Hier in Portugal. Es gibt etwas, das heisst hier Bike Valley. Das ist so eine Vereinigung von Veloproduzenten. Und Portugal macht, glaube ich, Nummer 3 in Europa an Veloproduzenten. Nicht an Veloländer, aber hier werden viele Velo produziert. Es gibt so ein Cluster, wie man dem so sagt. Und die habe ich angeschrieben und gesagt, hey, ich würde gerne so ein Velo machen. Die wenigsten haben natürlich zurückgeschrieben. Das hat auch mit der portugiesischen Businesskultur zu tun, habe ich gemerkt. Also, wie antwortet man prinzipiell mal nicht auf E-Mails? Und ich habe irgendwann aber Leute gefunden, wo ich ja zusammengehockt, wo mir auch an der Hand genommen haben, oder? Die gesagt haben, schau auf das. Und wir haben jetzt einen guten Produzenten gefunden im Norden von Portugal, wo ich viel rauffahre und mit dem Meetings mache. Der will mich zwar immer etwas verkaufen, was für ihn besser ist. Aber dann müssen wir uns nicht ins Boxhorn jagen. Und haben dann einen Rahmen gefunden, der uns gepasst hat. Und da habe ich auch ein bisschen Social Media genutzt. Also wir hatten verschiedene Rahmenproduzenten gehabt und die das dann auch gepostet und die Leute gefragt, welchen Rahmen findet ihr geiler? Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen von diesem Projekt schon seit einem Jahr, weil ich halt immer so ein bisschen etwas rausgelassen habe und gefragt, hey, was meint ihr? Und dann haben wir uns für einen Rahmen entschieden. Genau. Und der ist aber, der kommt eben aus China. Und da kommen wir dann vielleicht noch drauf. Da haben wir jetzt Corona, wir haben ja auch schon seit im Januar jetzt eine Corona-Krise und sowas. Mhm. Aber ja, wir haben den Produzenten gefunden und dann fängt es an, dann sind insgesamt 20 Leute jetzt involviert in das Ganze hier. Mhm. Und das, ja, ich probiere alles in Portugal zu sourcen. Also, so viel es irgendwie geht. Auch die Leute, die für das arbeiten, ist auch unser grösster Vorteil. Ist eigentlich alle Zulieferer oder Marketingmaterial, eigentlich alles probieren wir hier zu machen. Es führt halt auch dazu, dass wir sehr, sehr tiefe Kosten haben und darum auch unsere Konkurrenz, was den Preis angeht, können unterschreiten eigentlich.
Ist der Kostenfaktor der einzige Grund gewesen, wieso du gefunden hast, du wolltest so viel wie möglich von Wertschöpfung in Portugal selber machen?
Nein, gar nicht. Also das ist erst nachher gekommen. Also, das ist so ein bisschen idealistisch. In Portugal gibt es etwas, das heisst Madonna-Komplex. Das ist, weil Madonna hier zu Lissabon gehockt ist und unbedingt hat, das falle ich ein bisschen aus, aber sie hat das Musikvideo wollen machen und irgendwie ein Ross wollen irgendwo in einen Park holen für das. Und er hat die Behörde gesagt, nein, das geht nicht. Und er sagt so, ich komme hier zu euch und helfe euch und so und mache Lissabon auf der Weltkarte bekannt. Ich darf doch jetzt das Ross da reinnehmen, oder irgendwie so. Und dann hat die Behörde gesagt, nein, sicher nicht. Und ganz Portugal hat sich darüber aufgeregt, weil die so eine Art, weißt, karikative Einstellung hat. So, ich helfe euch armen Bauern hier. Und ich habe das am Anfang im Fall auch gehabt. Also, ich habe mich einerseits aufgeregt über die ökonomischen Bubbles, die ich schon gesagt habe, wo vor allem hier in Ericeira oben sind, Schweden, wo wir im Kapital kommen, Restaurants aufmachen und alles Mögliche und wir die bestehenden Portugiesen komplett an den Rand drängen. Oder? Es wird wirklich so eine Preise auf, Gentrifizierung ist ein riesiges Thema, überall. Aber und dann gibt es so ökonomische Bubbles, die haben gesagt, ey, ich will einfach genau das, was ich nicht mache. Und ich will irgendwie so viel Wertschöpfung hier behalten, halt auch aus dem Ding, das einzige, was dem Land etwas bringt, mit der Einstellung, dass das Land ein Problem hat, oder? Etwas bringt, ist Export, und ich muss so viel Wertschöpfung hier generieren, wie ich will. Aus dem aus ist das entstanden. Mittlerweile finde ich meine Einstellung diesbezüglich eigentlich idiotisch, weil mit dem Land gar nicht so viel falsch ist. Also, es geht Portugiesen eigentlich gut. Das habe ich irgendwie auch jetzt erst im letzten halben Jahr realisiert. Also, ich bin dem auch nicht gefällt gewesen, dieser Einstellung. Aber gleichzeitig hat sich dann auch herauskristallisiert, dass das wirklich ein krasser Kostenvorteil ist für uns. Gerade in der Produktion von Marketingmaterialien und dann beim Zusammensetzen von Velos und so. Das hat sich dann wie erst nachher gegeben. Die Ursprungsmotivation ist eben aus dieser Prämisse gekommen, so viel Wertschöpfung in Portugal zu generieren, wie es geht.
Velofahren, so wie ihr das mitbekomme, das erlebt momentan so einen Boom. Gleich können wir aber vorstellen, dass die Branche auch schon relativ gesättigt ist teilweise. Wie hast du das so
wahrgenommen? Also, ich bin nicht voll ohne Ahnung in das reingefallen. Also ich habe schon viel mit der Sportartikelbranche zu tun gehabt, schon seit Jahren. Also ich bin dort sehr viel tätig und ich bin auch letztens zum Beispiel am Velokongress und habe Vorträge gehalten über Marketing und Fachhandel etc. Und ich kenne relativ viele Leute in diesem Business, also ist mir nicht komplett fern. Und darum habe ich auch gewusst, dass E-Bikes als solches der Rettung für den Velomarkt sind. Also das merkt man, du kannst Statistiken anschauen. Man erwartet irgendwie eine Verfünffachung vom Markt bis 2025, glaube ich. Also E-Bikes sind die Rettung für Velos, für den Velomarkt. Und da erwartet man nach wie vor es ist wie eine Kurve, halt jetzt nicht eine Viruskurve, sondern eine Wachstumskurve. Und die geht steil ans Fach. Also da mache ich mir nicht so Sorgen, dass der E-Bike-Markt als solches gesättigt ist. Und wir haben ein Velo, es ist ein Funbike. Also das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem im Moment, aber es ist ein Funbike. Das heisst, es ist nicht, du liegst viel weiter hinten. Also du kannst mit dem jetzt nicht umheizen mit einem Strom oder so. Also es ist immer noch das Velo. Aber es ist ein Funbike, es ist nicht irgendein Performance-E-Mountainbike oder irgendetwas mega Krasses. Darum, ich würde sagen, der E-Mountainbike-Markt, der ist schon fast gesättigt. Das macht so ein bisschen Stück für Stück. Also zuerst, als man elektrifiziert ist, die City-Bikes und dann sind die E-Mountainbikes gekommen. Dann hat man die Urban-Fixie-Bikes angefangen elektrifizieren. Zum Beispiel Marke, also gibt es ja eins aus Solothurn, Asphalt. Wäre so ein Beispiel, oder ihre wahrscheinlich grosse Konkurrenz aus Belgien, Cowboy, wo dann die Urban-Fixie-Geschichten haben elektrifiziert und wir einfach ein Minibike elektrifiziert. Also, es ist so, es ist wie ein Dörfli. Wenn der Dörf mir von seinem Dörfli Puch Maxi erzählt, dann sage ich, ich mache mit in diesem Dörfli-Club, weil mein Velo ist fast wie ein Dörfli/Solex/E-Bike. So.
Und vom Style her würde eigentlich so eine Stange mit einem Fuchsschwanz hinten dran auch noch relativ gut passen, oder?
Huere, ja.
Vielleicht so ein Cross-Selling-Produkt, wo noch könntest du ein Sortiment reinnehmen.
Voll ein Fuchsschwanz. Einfach ein veganer Fuchsschwanz.
Genau, müsste vielleicht schon sein. Aber wie ist denn so die Stimmung in der Branche drin? Auf das hat mich eigentlich die Frage vorher hingezielt.
Sorry, ja.
Neue Produzenten werden die... sagen wir mal, mit offenen Armen empfangen, oder ist es mehr so kleine Branche, wo man einander neu gönnt und ein Markteintritt von einer neuen Marke mehr sehr argwöhnisch betrachtet wird?
Hey, es ist für mich mega schwierig zu beurteilen, weil ich sozusagen so als externer Newcomer eigentlich überhaupt keine Berührung habe. Ja, ich kenne Leute, die zum Teil mich überrascht haben mit nicht gönnen, also wo ich dachte, hey, weißt, ich kann doch die einfach fragen und die helfen mir, wo ich gemeint, dass sie Kollegen vielleicht nicht, aber Bekannte, wo man denkt, die merken, jetzt sag ich noch gut, die plötzlich zutun haben, wo du merkst, fuck, man, was ist denn mit dir los, oder? Was läuft? Wo irgendwie auch nicht weil gehen, oder? Es läuft viel über Agenten. Wenn du einen guten Agenten hast, ist das etwas wert. Und dann zum Beispiel habe ich gemerkt, da komme ich gar nicht dran her. Und dann muss man es einfach selber müssen. Also, du gehst halt auf Messen und so und suchst die Produzenten selber. Und ich habe einfach mega Schwein gehabt mit meiner Fabrik in Portugal. Weil der überhaupt nicht so ist. Der macht kein Geld mit uns. Der findet das Velo geil. Und wenn du mit mir gesagt hast, wortwörtlich, wenn du jetzt mit einem anderen Velo kommen wärst, ein normales Velo, dann würde ich sagen, er würde nicht mit mir reden. Für ja, 50 Velo auf den zusammen zu bauen, hier, alle zwei Monate, das ist nicht rentabel. Aber ich habe mega Schwein gehabt und der hilft mir mega viel. Also der, ja, das finde ich super, macht mich auf viele Sachen aufmerksam. Und du kannst dir vorstellen, regulatorisch ist dort hölllos im Moment. Und die EU hat auf chinesische Velo zum Beispiel Anti-Import-Zoll gemacht. Du denkst, Strafzoll, wenn so was, von 85 bis zu 85%. Also, das Velo ist plötzlich doppelt so teuer. Das ist gut, dass sie das gemacht haben. Ich verstehe den ökonomischen Grund dafür. Aber das hat, gut, wo wir am Entwickeln waren, ist das fucking Gesetz gekommen. Und du denkst, fuck, was machen wir jetzt? Das hat für uns einen riesen Rattenschwanz gehabt. Macht es nicht einfach, aber die EU hat zum Glück auch an das gedacht, muss ich sagen. Die haben etwas gemacht, das heisst End-Use-Procedure, wo sie sagen, wenn du unter 300 Velo pro Monat importierst, dann wirst du von dieser Anti-Dumping-Tax, wie sagt man dem, entlohnt. Also du musst sie nicht zahlen. Und das ist aber ein riesen technokratischer Aufwand. Also du fährst dann auch mit Zollbehörden von Stürmen. Und in Portugal mit Zollbehörden stürmen ist ein fucking Pain. Da haben wir jetzt ein Jahr, ja, nicht ganz. Und 3-4 Jahre sind da dran. Und hat uns jetzt, ehrlich gesagt, den Arsch gerettet, dass das so langsam gegangen ist. Aber ja, das macht's für Newcomer einerseits nicht so einfach, andererseits sind wir von dieser Anti-Dumping-Tax nicht betroffen. Es ist wieder für und wieder. Also zum Beispiel Rahmen produzieren, kennen wir gar nicht in Portugal, oder kennen wir uns. Also das sind so Sachen, oder da wir sind gezwungen, im Ausland, respektive in China, Rahmen einzukaufen, weil in dieser Menge, also wenn du jetzt 50 pro Stück oder 100 oder 200 oder 400, dann reden da nicht viele Leute mit, also eigentlich niemand. Also wir haben probiert, aber so, das Ziel ist es eigentlich so in 2-3 Jahren, entweder eigene Rahmenproduktion aufzuziehen hier in Portugal oder mit jemandem zusammen zu arbeiten, wenn wir können sagen, hey, wir haben Track Record, schau, wir machen irgendwie 500 bis 1000 Velo pro Jahr, das wäre super geil. Und dann würden wir mit uns auch reden, oder? Mhm. Aber bis dahin sind wir gezwungen, auf China oder Taiwan auszuweichen.
Okay. Spannend. Auch vor allem so ein bisschen die verschiedenen Herausforderungen, die du hast. Hast du das Gefühl, etwas selbstständig zu machen in Portugal, im Ausland, sei viel schwerer, als wenn du es zum Beispiel in der Schweiz gemacht hättest? Ist das überhaupt vergleichbar? Oder wie siehst du das? Weil vielleicht, Klammern auf, ich finde das sehr bewundernswert, wenn ein Solothurner in die weite Welt geht. Und für die das nicht wissen, weite Welt wäre für uns eigentlich schon der erste Stopp, den du gemacht hast in Basel. Und die Solothurner sind eher ein Nesthocker, aber du gehst auch wieder einen neuen Ufer. Hast du das Gefühl, so ein bisschen zu gründen und selbstständig werden oder selbstständig sein, ist auf der Welt ein bisschen gleich? Oder siehst du auch Vorteile, die die Schweiz hat, oder Nachteile, die jetzt bei dir in Portugal zum Vorteil wird?
Das ist natürlich jetzt eine Frage mit vielen Sachen, die sind aufgegangen. Etwas, was mich mega triggert, immer, wenn zu die Frage kommt, der Solothurner, der in die weite Welt geht, sozusagen. Ja, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, das mal loszuwerden in der Öffentlichkeit. Ja, mit Solothurn gebrochen an einem Zeitpunkt, da bin ich eigentlich relativ jung, weil ich gemerkt habe, fuck, in dieser Stadt, das ist einfach sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern, es hat so ein paar Mädchen gegeben, die wollten einen Bipperlisi-Wagen in Kreuzacker Park stellen. Die hatten den Bipperlisi-Wagen gehabt und es wäre super gewesen, in diesem Park, so ein Ding, das ist immer dunkel und die Dealer unter den Bäumen und so. Und die hat das ganze Jahresprogramm gehabt und so weiter. Dann kommt das vor den Gemeinderat, für die Kommission. Und mit 3-3 Entscheidung irgendwie hat man es dann nicht angenommen. Und dann kommt der Stichentscheid vom Mr. Basildor, SPD noch, und sagt, nein, da ist kein Bedarf für das. Und wenn da Bedarf wäre, würde ich sehr gerne auch noch von der Basildor-Genossenschaft etwas machen. Weil ich zum ersten Mal, da bin ich glaube 18 oder 17, hey, was läuft da? Man, da hat irgendjemand einen mega Drive und Bock auf etwas, und dann wird es einfach abgeschossen, und die hat alles schon gemacht, mit so fadenscheinigen Begründungen, und, ja, und wenn du nachher nicht in die Gasbar hockst und die richtigen Leute kennst, oder so dann Bracher Konsorten, der ist mir, also, ist ja gleich. Aber das, so viel zu dem, also mit Sodom, was das angeht, eigentlich gar nie drauf gebaut. Und das andere ist, Business im Ausland zu machen, ist, ich glaube, in vielen Sachen einfacher und in anderen Sachen auch verdammt schwierig. Ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ein Bankkonto zu eröffnen für die Firma hier hat, ich weiß nicht, wie lange dauert, 1,5 Monate, 2 Monate. Die haben meine Unterlagen 2-mal verloren. Es ist alles noch papierlastig, es dauert auch, du brauchst so viel Geduld. Das sagt, ich glaube, jeder, aber es ist im Fall wirklich so. Du brauchst so viel Geduld. Und also, selbst die Anmeldung bei der Sozialbehörde, oder? Selbst von meiner Buchhalterfirma, die die Anmeldung gemacht hat, ist das Zeug 2-mal verloren gegangen. Nicht bei Ihnen, sondern bei der Behörde selber. Also einfach so Sachen, wo du einfach viel Geduld brauchst. Aber das andere, denke ich, wir profitieren im Moment extrem von Förderprogrammen, wo du da extrem viel hast. Also du hast krasse Inkubatorenprogramme, du hast, also gerade in Portugal, der Web Summit hat das so ein bisschen gefördert, du hast, glaube ich, mindestens 3 oder 4 grössere Inkubatorenprogramme für Startups. Und einfach geholfen wird. Du hast extrem viel Geld von der EU, wir selber profitieren jetzt extrem von dem, ja, wo du viel vereinfacht wurde, Schweiz, glaube ich. Also, der Staat selber betätigt sich jetzt nicht wirklich als Venture Capitalist, glaube ich. Und in der Schweiz werden vor allem das bestehende Geschäftskonzept, glaube ich, damit Geld unterstützt. Und ich glaube, es ist nicht einfach für Startups. Schweiz. Und ich glaube, das ist in der EU sicher und in Portugal erst recht viel einfacher. Und man wird auch wirklich mit offenen Armen willkommen geheissen. So. Weißt du, also, das finde ich super cool. Darum, es ist nicht einfacher, hier ein Unternehmen zu gründen im Sinne von Behördengängen. Aber ich glaube, es ist einfacher von der Infrastruktur her. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Business ist, gell? Das ist klar. Aber für die meisten Businesses, wenn es gerade um IT und so Geschichten geht, ja, ist es nicht umsonst, dass ganz viele grosse Firmen im Moment auf Portugal kommen. Also egal, mit den Kosten zu tun natürlich.
Du hast bei der Entwicklung von der Bikes noch erwähnt, gegeben, dass du die Zusammenarbeit mit Künstlern anstoßen. Ja. Wie kommst du zu diesen Kontakten? Und vor allem dann auch im Street-Off verstehe ich Graffiti-Künstler.
Ja.
Wie du den Graffiti-Künstler das Bike designen? Du einfach Farbe entscheiden oder kann er auch entscheiden, eben wie der Rahmen aussieht, wie breit das die Räder werden sollten?
Das war ein mega langer Lernprozess für uns auch, weil wir es am Anfang auch nicht wussten. Wir haben einfach gewusst, okay, das wir eben machen. Und jetzt müssen wir halt herausfinden, zusammen mit den Künstlern, wie man das machen kann. Und das Krasse ist, er hat es nicht gedacht. Also, ich habe mir so die Künstler rausgeschrieben, die ich unbedingt anfragen wollte. Und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht bei den grossen Einsteigen, von jetzt mal ein bisschen an. Und dann bin ich losgegangen, fuck, komm, jetzt schreibst du jetzt einfach dem, wo du zu oberst oben Liste hast und schaust mal, was passiert. Elio Bray, Sensor, wirklich krasser Typ. Und dann schreibe ich dem einfach auf Instagram, gell? Hey, das ist unser Projekt. Und er hat dann gesagt, ja, klar. Und ich sehe im Garten rumgekumpelt von Freude. Ich dachte, ich spinne, Mann. Und ja, dann hat sich das aber im Fall extrem schnell umgesprochen. Und wir haben noch nicht mal ein Design gehabt, haben schon die ersten anderen Riesenkünstler uns über verschiedene Kontakte angehauen, ob sie würden auch gerne. Also weißt du, das der Zugang zu diesen Leuten hat sich als unproblematisch herausgestellt, sagen wir es mal so. Die haben alle einen Bock drauf. Ja, wer will nicht ein eigenes Velo? Ja. Aber für uns ist, also was wir machen, ist, wir haben einen Sitzproduzent, das ist unser grösster Pain, ist eigentlich der Sitzproduzent. Da haben wir, du hast die Kontakte am Anfang nicht und dann haben wir ein paar Mal ein bisschen mit Leuten, die gesagt haben, ja, alles kein Problem, das machen wir. Und dann geht es 3 Wochen, 4 Wochen später, ist immer noch nichts. Und dann irgendwann nach 2 Monaten stellt sich raus, nein, sie können es nicht machen. Also zum Beispiel draufdrucken. Jetzt, wenn ich Textilexperte gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gewusst, dass das nicht geht. Das ist halt so viel Lehrgeld zum Beispiel dort, wo man halt zahlt. Und jetzt haben wir aber einen super Sitzproduzent gefunden, auch im Norden, der uns schon Samples gemacht hat und also, wo jetzt ein Künstler, eigentlich mehr zweidimensionale Patterns kann machen. Aber weißt, es ist schon so, die meisten von diesen Leuten sind Graffiti-Künstler und du kannst das Graffiti nicht so drauf, dass es regelmässig irgendwie auf das Velo drauf tun. Aber die sind halt noch viel, viel mehr. Also es sind unglaublich kreative Leute, was die für Sachen machen. Und von dem her ist es mehr, ich will nicht das Graffiti-Velo haben, sondern ich will von dieser Person etwas haben, wo sie sozusagen sich ein bisschen austoben können. Und mit den Möglichkeiten, die wir haben, Folien auf den Akku, eben Sitz besticken und mit verschiedenen Materialien ausstatten. Wir können da eigentlich fast alles machen mittlerweile. Ja, genau. Oder eben Speichen, rote Speichen, weiße Felgen, blaues Velo mit eben foliertem Akku, besticktem Sitz. Ledergriffe, also du hast ganz viele Möglichkeiten, wie du das kannst individualisieren. Mhm. Aber das meiste ist natürlich schon, es sind Standardteile bis auf einen Sitz und auf einen Akku, wo wir uns ein bisschen austoben
können. Mhm. Ja. Vielleicht meinst du deine Selbstständigkeit grundsätzlich, was begeistert dich am meisten daran, dass du dein eigener Chef bist und deine eigene Firma hast?
Das ist so blöd, da gibt es 100 Antworten drauf von Leuten, nicht? Freiheit, Selbstbestimmtheit, etc. Und das stimmt aber alles. Aber das weisst du gar nicht, wenn du es nicht machst. Also das hörst du immer, ja, man ist sein eigener Chef und man kann sich selber bestimmen und man schafft die ganze Zeit, man merkt es aber nicht und so. Das hörst du die ganze Zeit von Leuten. Aber du checkst es nicht, wenn du es nicht machst. Und es ist aber so. Weißt du, was ich meine? Es ist mega krass, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber halt auch in vielen, zum Beispiel die Corona-Scheisse, oder? Es bin einfach ich, wo hier jetzt muss Informationen sammeln, nicht einfach zulassen im Radio und denkt, du, was passiert nicht, sondern jede Information, die ich bekomme im Moment, muss ich irgendetwas damit machen und mir überlegen, beeinflusst jetzt das mein Businessmodell? Beeinflusst das irgendetwas? Und jetzt könntest du, es gibt halt Leute, die für das gemacht sind und mit dem können umgehen und sagen, fuck it, hey, es bin ich, hure geil eigentlich, ich kann das entscheiden. Oder ich kann so voll in die Wange reinfahren. Und andere Leute können das halt nicht. Also ich habe das bei Business for You zum Beispiel, wo ich auch lange gearbeitet habe, mit dieser Agentur, krass gemerkt, wo so einen eigenen Geist hat. Ich glaube, das ist dort auch ein bisschen gescheibt worden. Wenn du selber willst und Gas gibst, hast du dort alles können machen. Und wenn du aber unbedingt jemanden brauchst, der genau sagt, was musst du, und du auch das Korsett braucht von Aufgaben, und das muss ich machen und dort muss ich her, dann ist es schwierig. Aber das sind andere Sachen, nicht Agenturen vielleicht die besten Arbeitgeber, sondern auch die Angst. Ich habe das erst vor einem Jahr realisiert. Ich komme eigentlich aus einer Bauernfamilie von der einen Seite und aus einer Verlagsfirma von meiner Mutterseite. Also eigentlich mein ganzer Stammbaum ist voll mit so Kleinunternehmern, wenn so was. Es sind eigentlich alles Kleinunternehmer. Ein Bauer ist der krasseste Unternehmer, was es gibt eigentlich. Was der alles muss wissen und können. Allein. Das ist Wahnsinn. Also das hat mich wie so prägt, aber ich habe das erst vor einem Jahr realisiert, dass das wahrscheinlich von dem kommt. Also mein Grossvater von deutscher Seite her, der hat einfach die Kunden, die in den 50er, 60er, die angefangen Kunstdrucken machen. Oder 60er, mal 60. Und sie irgendwie zum Zeitpunkt einer der grössten, also sie mit 10 Leute irgendwo in Bayern, die Kunstdruck gemacht haben, mit Büchern. Und das irgendeine ist halt dann hardcore in Boden gerammt. Aber ja, einfach, so Sachen sind bei mir, glaube ich, in meiner DNA. Machen und etwas ausprobieren. Und ich komme gut klar, mit dieser Unsicherheit komme ich super klar. Und ich finde es super geil. Eben der Ziel, der sagt, fuck, wir machen jetzt das. Natürlich mit anderen Leuten zusammen, aber fuck, wir machen jetzt das. Und du hast einfach einen direkten Impact. Und entweder fährst du es in den Boden oder nicht.
Hast du mit dem Projekt oder mit dieser Firma 50 Rebels eine neue Leidenschaft entdeckt? Also eben Social Media und Marketing ist, du hast gesagt, ist zwar immer noch euer USP oder ja, eure grosse Stärke, aber du hast natürlich jetzt mit Preisverhandlung, eben mit behördlichen Geschichten, Buchhaltungsgeschichten, ja, ganz viele neue Themen aus dem Unternehmensspektrum. Hast du dort neue Begeisterung noch gefunden für andere Themen?
Nein, lustigerweise. Also schon, es hat mich sehr geflasht, das Ganze mega geflasht, eben die irgendwie Logistikgeschichte reinzudenken. Was kostet ein Container? Was ist LLC-Ladung? Was ist eine FCL-Ladung? Etc. Weißt du, einfach das Logistik, Handel, eben Gesetz, all das hat mich mega geflasht und reingezogen, bis ich so weit war, dachte, fuck, das geht, komm, ich mach es. Und jetzt merke ich aber schon, mega cool, alles neu, alles super, aber ich muss jemanden haben, der das langfristig. Mein Kernding ist immer das Marketing. Und das ist dort, wo ich wirklich, wirklich gut bin. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen super Typ gefunden, wo unser CEO auch ist jetzt, oder der das für uns macht. Aber ich kann mit ihm jetzt auf Augenhöhe diskutieren. Das ist mir das Wichtigste gewesen. Ja. Aber eine neue Leidenschaft ist, ja, nein, Marketing ist nach wie vor noch meine Leidenschaft.
Okay, kommen wir zum ersten Lied, das du mitgebracht hast. Für die, die es noch nicht wissen, wir haben eine Playlist, 11 Fragen an, ist momentan auf Spotify zu finden. Den Link sehen wir sicher auch auf Facebook. Du hast das Lied Sushi von der Nanny mitgebracht, das du vorher aus Driana von Portugal bezeichnet hast. Wie bist du auf die gestossen?
Hey, also ich finde, aber wie ich eingangs in einem Vorgespräch schon mal gesagt, wenn man in Portugal mit dem Auto über die Landschaft fährt und zum 100. Mal irgendeinen Reggaeton-Song lässt, irgendwann kommt es einem klein, also kann man sich nicht mehr wehren. und das ist einer, die finde, die Frau hat uhuere, für die ist glaube ich 17, 18, hat uhuere viel Style, schaut das Video an von der, hat mega viel Style und ich finde den Song irgendwie geil und catchy und er ist von Portugal, das ist ein bisschen etwas Portugal doch so drunter.
Support your local, hä?
Ja, genau.
Du hast es vorhin angesprochen gehabt, und wir werden auch mit dir kurz über das dürfen müssen reden, und zwar die ganze Corona-Krise, wo die ganze Welt momentan so ein bisschen in Atem haltet und ja, auch viele Produktionen stoppt. Erzähl mal, wie läuft die Börse in Portugal grundsätzlich und was hat es für einen Einfluss gehabt auf dein Geschäft momentan und an was für Herausforderungen bist du dran?
Ja, wir haben eigentlich schon seit dem Januar Coronavirus sozusagen im Business. Also heisst, Wir haben mega, wie jetzt eingangs irgendwo, habe ich es schon mal gesagt, wir haben mega Schrein gehabt, dass die Importbewilligung von der EU so lange dauert. Wir hätten eigentlich, am 24. Januar sollen in China sein, um das Material zu verschiffen. Also Qualitätskontrolle machen, schauen, dass es in den Container kommt und dann, aufs Schiff geht. Und wir haben die Importbewilligung immer noch nicht gehabt und haben es dann für nach chinesisches Neujahr rausschieben müssen. Und dieses Chinesen einfach nicht mehr heimkommen nach dem chinesischen, oder arbeiten nach dem chinesischen Neujahr, oder? Und, also, darum, uns hat es einfach unhöre viel Liquidität, weil wir hätten einfach, wir hätten unser ganzes Geld eigentlich da drin gebunden gehabt. Sogar noch mehr, als wir uns hätten können leisten, einfach, weil Pre-Sales gut sind gelaufen. Wir haben dann gedacht, okay, wir können mehr Velos bestellen, weil wir verkaufen in dieser Zeit, wo das Zeug auf dem Wasser ist, Teile von denen. Und das hätten wir jetzt natürlich nicht. Und also, wir, das ist abgenommen, wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich, schwierig zu sagen. Aber durch das, dass die Corona-Krise kam, also, irgendwie haben wir noch Schwein gehabt. Und ich wäre auch eben in China festgesteckt und alles. Drum, zum Glück die Importbewilligung lang gedauert. Aber generell dünkt es mir so ein bisschen, aus jeder Krise kommt etwas Gutes, bla, bla, bla. Aber für mich ist es ein bisschen so. Also, wir bekommen frisches Kapital von der EU zum Beispiel günstig über. Weiß nicht, für uns hat es im Moment relativ viel Gutes auch, die ganze Krise. Aber mit, um das generell zu behalten, mit denkt's, also es werden gewisse Trends jetzt einfach angezündet, mit Ölübergüssen angezündet. Online-Handel zum Beispiel, oder? Der Schweizer Handel kann mega froh sein, dass Le Shop und Go at Home überhaupt nicht ready waren für so etwas und jetzt gar nicht die Nachfrage bedienen. Das heisst, Leute sagen, aufs Land zu den Bauern gehen und Gemüse kaufen. Und das ist gut für viele. Weil sie neue Kundenbeziehungen können aufbauen. Also, eben, es hat auch wirklich Chancen. Zum Beispiel ein Wagi, oder? Ich glaube, der wird, klar ist es im Moment her, aber ich glaube, der wird sehr gestärkt aus dieser Krise rauskommen, weil plötzlich ganz viele Leute Küchenladen wieder auf dem Schirm haben, was sie vielleicht vorher noch nicht hatten. Und einfach so, ich glaube, es ermöglicht die Leute auch wieder neue Sachen zu finden, die sie vorher vielleicht nicht Zeit dafür hatten. Aber das ist der Schwäche von Globe, Migros etc. geschuldet. Also, stell dir vor, die hätten aufeskalieren können. Oder stell dir vor, Lösch ab und Globe hat auch eskalieren können. Dann wäre das ganz anders gekommen. Aber fairerweise muss man sagen, nicht mal Amazon in Amerika können eskalieren. Also, darum, ja.
Hast du noch etwas bereits umgesetzt für dein Geschäft, wo nach dieser Krise wirst beibehalten, wo vielleicht nicht gemacht hättest oder zumindest nicht in dem Tempo hättest gemacht, wie es jetzt müssen machen?
Hey, in unserem Fall, jetzt im Fall wenig, wir haben es eh mega lean aufgebaut, das Ganze. Also das heisst, wir haben, unser COO ist remote, der hockt im Norden. Also so Sachen, oder das ist so viel anders, hätten wir jetzt gar nicht gemacht, weil wir sind eh schon hauptsächlich ein Online-Business. Und darum, ja, kann ich da nicht mal sagen, irgendwie, dass wir jetzt gross etwas anderes machen, weil wir von Anfang an eigentlich so aufgestellt waren, in einer Art und Weise, wo eben der Trend schon war, eigentlich, wo wir jetzt da sind. Remote arbeiten, all das Ganze. Mit Freelancer, Upwork und so weiter. Aber was uns ein bisschen schaffen macht, ist halt Tourismus, weil wir haben relativ viele Kunden gehabt aus dem Tourismus hier in Portugal. Und die bestellen sich halt jetzt alle weg. Weil, ja, wird nicht passieren, oder? Die nächsten paar Monate. Aber das führt für uns dazu, dass wir haben jetzt gewisse, eben, wie sehen wir auf Deutsch, Stimulierungsprogramm von der EU, wo uns viele Sachen finanziert, dass wir können internationalisieren, zum Beispiel so mehr noch auf Französisch, Spanisch, Deutsch, Schweizer Markt und so. Ja,
genau. Aber was du gemacht hast, und das ist genau das, was du vorher angesprochen hast, du hast für kleinere Selbstständige oder eben für Bauern, hast du Online-Shops innerhalb von ganz kurzer Zeit auf die Beine gestellt, ja. In dieser Corona-Phase. Wie bist du auf die Idee gekommen, das jetzt gerade anzubieten, respektive, was macht es aus, dass du das so schnell kannst rauffahren?
Also weißt, das ist etwas, was mich schon immer hat umgeschlagen. Also ich mache ja nicht nur noch die Velos, sondern ich bin auch immer noch Marketingberater. Und was mich immer hat fasziniert oder was mich immer hat umgetrieben ist, das ist ja schön und gut, die ganzen Use Cases von diesen grossen Firmen. Und es ist cool, wenn man weiss, wie Apple, was Steve Jobs gemacht hat und so. Aber es bringt einfach niemand anderen, eine kleinere Firma bringt das nichts. Und ich habe mich immer schon mit diesen Sachen auseinandergesetzt, so wie kann jemand, der keine Zeit hat und kein Geld hat, oder wenig Zeit hat, wenig Geld hat, etwas so viel machen, wie es geht. Und ich habe mich darum schon seit 3-4 Jahren mit so Baukästen, Webseiten-Baukästen und Social Media Marketing auseinandergesetzt. Und es gibt einfach extrem gute Tools, die es einem wirklich sehr einfach machen, so Webshops aufzufahren. Und wir haben nicht mit dir gekocht, wir sind gefragt, wir sind in der Lage, hier eigentlich innerhalb von 2 Tagen das aufzusetzen. Warum nicht? Wenn es jetzt hier ein Lädchen hat, wo einfach jemand keinen Plan hat, dann machen wir das für euch. Jetzt ist gut. Jetzt nicht darum, jemand, der die Investition eh tätigen kann, irgendwie dem das zu vereinfachen, sondern vor allem einfach kleine Firmen, die irgendwie das Gefühl haben, komm, wir machen einen Online-Shop, das einfach so schnell wie möglich aufzufahren. Mhm. Und das haben wir gerne gemacht. Das Problem ist ein bisschen mehr, die Arbeit, das unterschätzen viele, ist zum Beispiel Produktfotos zu machen und die Artikel reinzuladen. Und wir können dir schulen, das reinzutun, aber du musst halt die Fotos und die Artikel selber erfassen. Wir wissen nicht, was du verkaufst, und wir können die Fotos nicht machen. Aber ja, jetzt zum Beispiel gerade auf Business for You zurückzukommen, ich habe das heute gesehen, eine kleine Werbung, aber für 2.500 Stutz machen die jetzt ganze Online-Shops mit Fotos und allem. So viel, okay. Ich weiß nicht, ob das, aber genau.
Okay. Gut, um nachher endlich mal auf die Social Media Geschichte grundsätzlich zu kommen. Ein Lied, das du mitgebracht hast, ist Füchse, und zwar von den absoluten Beginner, wo ich finde, das passt sehr gut dazu, weil ich glaube, viele KMUs, insbesondere wenn man von ganz kleinen, lokal produzierenden und lokal verkaufenden KMUs reden, sind absolute Beginner im Onlinehandel. Hast du zu diesem Lied auch noch spezielle Geschichte? Oder,
eine gute Brücke, die du da gebaut hast. Nein, ja. Füchse finde ich einfach, das ist meine Jugend. Weiß nicht, das ist mein Herzenssong. Darum wollte ich den hier rein. Aber ich glaube, für jeden, um deine Brücke aufzunehmen, jeder Unternehmer muss im Moment ein kleiner Fuchs sein. Das ist wirklich so. Also, du musst effektiv schauen, wo ist der Hühnerstall noch offen. Mhm. Dort schaust du irgendwie, dass du dort reinkommst. Und vielleicht schaust du, dass du den Schlüssel vom Bauer versteckst, dass der den Hühnerstall nicht ganz gut zu machen kann. Einfach so ein bisschen Möglichkeiten suchst. Ja, das ist schon so.
Dann kommen wir von deinem Herzenslied zu deinem Herzensthema. Um noch die dritte Brücke zu schlagen. Was hat uns vorbereitet? Social Media Marketing. Das ist, ich glaube, insbesondere auch für viele Leute, die so ein bisschen im Analogen auch unterwegs sind, ist das so ein bisschen ein Schimpfwort. Das ist, viele Yuppies nennen das gern, Social Media Experten, Social Media Marketing. Aber trotzdem, es ist enorm wichtig für ein Business. Es kann enorm wichtig werden für ein Business. Und jetzt, so wie es aussieht, gibt es halt schon endlich, oder je nachdem, von welcher Sichtweise man es anschaut, gibt es den grossen Sprung, dass das wirklich richtig könnte in Fahrt kommen. Dass nicht eben nur die grossen Player können Online-Business machen, sondern dass die Kleinen auch machen können. Was denkst du, was ist so der grösste Fehler, den ein kleines KMU machen kann, wenn es auf Online-Marketing setzen will?
Der grösste Fehler? Jesus. Also vielleicht mal. Der grösste Fehler aus meiner Sicht, und da werden mir jetzt vielleicht ein paar Leute köpfen, aber der grösste Fehler ist, zu einer Agentur zu gehen und 50'000 Stutz für eine Webseite auszugeben, weil sie das Gefühl, das müssen sie. Ich glaube, das ist der grösste Fehler. Es gibt viele Sachen, wo die Leute irgendwie... Ja, ist nicht nötig. Also du kannst relativ schnell Zeugs rauffahren. Und die Sachen, was Facebook erfunden hat, was Google erfunden hat, Google AdWords, Facebook Ads Manager, das ist eigentlich eine Demokratisierung aus meiner Sicht immer schon gewesen für den Handel und für das kleine Geschäft. Dass man möglich dir mit deinem Budget Werbung zu treiben und nicht irgendwie, wo man früher hat eine PR-Agentur braucht oder für huere viel Geld Zeitungsinseraten, Plakatkampagne gemacht, kann ich jetzt für 50 Stutz oder für 100 Stutz genau in dieser Zielgruppe, genau in dieser Postleitzahl, wo ich will, Werbung machen und Kunden akquirieren. Darum, es ist immer schon da gewesen, das Potenzial, aber vielleicht jetzt durch die Überführung vom Onlinehandel oder von der ganzen Social-Media-Geschichte kann ich die kleinen Geschäfte nur dran halten, unbedingt sich mit dem auseinanderzusetzen. Es ist, vor allem jetzt in der Krise, es wird jetzt günstiger, es ist mittlerweile fast ein bisschen teuer geworden, aber die Preise, also Facebook rechnet im Moment mit -30%, glaube ich, -25% Umsatzrückgang. Das heisst, die Werbung wird jetzt wieder günstiger. Also wenn du das Kapital hast oder du sogar kannst aufnehmen mit diesen Notkrediten oder so, dann kannst du jetzt günstig Reichweite schaffen eigentlich. Ich muss noch schnell sagen, im Zentrum steht der Ads Manager, also das ist wirklich wichtig. dass man für Social Media Marketing zahlt. Man unterscheidet zwischen organisch und zahlter Reichweite. Also der Wagi macht zum Beispiel, der postet Videos und das ist organisch. Das ist super. Aber das ist nicht zielgerichtet, das ist mehr Preaching to the Choir, oder? Weil der Wagi schon kennt oder so. Viele von denen sehen das dann immer wieder, was auch nicht schlecht ist. Aber mit zahlter Werbung kannst du halt wirklich sagen, hey, genau die Leute, die das Interesse haben, an dem Ort wohnen zu dieser Zeit, die sollen das jetzt sehen.
Vielleicht für die Hörer, die den Wagi nicht kennen, er ist meines Wissens der Inhaber vom Küchenladen in Solothurn. Der Laden mit dem, glaube ich, innovativsten Schaufenster. Wenn du sagst, wir sollen nicht zu einer Agentur gehen, wie sollen wir es denn sonst machen?
Nein, man kann noch einmal, es ist nicht so, dass man nicht zu einer Agentur gehen soll, gar nicht. Es geht nur darum, für viele Agenturen, also es ist immer noch ein bisschen die Frage, reden wir von einem Unternehmen, das 100'000 Marketingbudget oder 50'000 Marketingbudget hat, oder von einem kleinen Unternehmen, das 5'000 Marketingbudget hat. Das Einzige, was ich sagen wollte, ist, baut, also ganz, ganz viele Agenturen sind einfach noch so drauf, dass sie halt die Webseiten noch von Grund auf bauen. Und das ist nicht für viele Unternehmen nicht nötig. Und das ist hure teuer. Die Agenturen zocken die nicht ab. Die sind die extrem kleine Marge. Also das ist ein hartes Business. Wir machen nicht den Reibach, aber es ist für viele Leute nicht nötig, für 50'000 Stutz eine Webseite zu bauen. So was ich sagen. Aber wenn du jetzt Zeit hast, setzt die Information ist im Internet, die ist das. Man kann sich innerhalb braucht aber schon 1, 2, 3 Tage, bis man das hat. Aber dann wenn man den Ads Manager kann bedienen kann, dann kann man effektiv im ganzen Social Media Universum, wo relevant ist, also von TikTok über Instagram zu Facebook, zu Messenger, kannst du Werbung platzieren. Also es lohnt sich hure.
Vielleicht für die, die sich gar nicht auskennen mit Social Media Marketing, kannst du das in ein paar Worten oder ein paar Sätzen beschreiben, was das eigentlich genau bedeutet? Viele kennen vielleicht nur Facebook oder Instagram, erstaunlicherweise, und da würde ich vielleicht gerne nachher noch ein Minute mit dir darüber reden, kennt fast niemand TikTok. Was sind so für dich die Social Media Kanäle? Welche hast du das Gefühl, sind am relevantesten?
Ja, es gibt für die Schweiz eigentlich 3 relevante Social-Media-Kanäle. Das ist Facebook, das ist Instagram und für Business-to-Business so ist das LinkedIn. Und du für den Rest kannst im Moment eigentlich noch verzichten. Aber es ist wirklich so, wie ich schon gesagt habe, du musst wirklich unterscheiden zwischen organischem Social-Media-Marketing. Das bedeutet, du postest einfach ein Video von dir, wie du es kennst, oder über deine Facebook-Seite postest du ein Video und du hoffst, dass deine Freunde das teilen, dass dann ein bisschen mehr Leute sehen. Es ist aber so, dass die organische Reichweite durch das, dass mittlerweile fast alle irgendetwas erzählen und fast jeder eine Facebook-Seite hat, dass Facebook hat müssen, das mit einem Algorithmus eingrenzen. Das heisst, die organische Reichweite, die ist extrem eingeschränkt mit verglichen zu 15 Jahren. Das heisst, für mich, wenn ich mittlerweile von Social Media Marketing rede, dann rede ich vor allem von Social Media Werbung. Und das bedeutet, Werbung zu schalten auf Facebook und Instagram. Und das wiederum bedeutet eigentlich Traffic, also Leute, die ein Video gesehen von dir oder ein Bild gesehen von dir mit einem Text drunter, dort draufklicken und dann auf deine Webseite gehen und sich etwas lesen und das Angebot anschauen oder das Angebot lesen. Mhm. Also konkret ist ja, es sind Videos und eine Message rauszudrücken zu den Leuten, die du das Gefühl hast, sie interessieren sich für das.
Jetzt sagt mir ja viel, Content ist King. Also Inhalt ist das Wichtigste. Vielleicht auch ein bisschen zu dem zum Verständnis. Also, die Werbung muss man nicht zwingend nur nutzen, für Produkte gerade direkt anzupreisen, sondern man kann auch Videos machen, die einfach für die potenzielle Zielgruppe relevant können sein, sodass sie aufmerksam werden auf dein Business.
Es gibt ein Konzept, oder? Das heisst Customer Journey. Und das ist ein Konzept, das ist eigentlich für viele Leute ist das Eye-Opening. Jetzt können wir schon Anglizismen um. Augen öffnen. Bedeutet, du tust eigentlich, du hast mehrere Phasen, wie eine Person mit dir interagiert. Ich mache immer das Dating-Beispiel. Du musst dir den Kunden vorstellen, wie wenn du ein Date hast mit jemandem. Also zuerst mal du machst ab, um einen Kaffee zu ziehen, aber du fragst die Person, wo du einen Kaffee gehst, trinken in dem Moment, nicht schon sofort, ob sie dich heiraten will. Hoffentlich wird die dann sagen, spinnst du eigentlich? Geht es wieder? Tschüss. Ausser Tinder, je nachdem, ich nicht genau, wie das Du weißt, ich habe jetzt zu lange schon eine Freundin, ich weiß nicht genau, ob das vielleicht wieder ankommt im Dating-Game. Aber es ist ein bisschen so, also du musst die Leute zuerst mal Vertrauen schaffen. Beim Daten wie im Marketing auch, bevor sie, wenn, die grösste, die grösste, grösste Vertrauensbeweis von diesen Leuten, von deinen Kunden, ist, die geben dir ihr hart verdientes Geld. Und das geben sie nicht irgendjemandem, sondern das geben sie jemandem, der sie Vertrauen haben dazu. Und darum kannst du mit Videos auch zuerst mal, und das ist wirklich ein guter Punkt, dass du sagst, und diese Fehler machen ganz, ganz viel, dass sie sofort einfach voll nur mit dem Produkt raushauen. Unser jüngstes Beispiel, wenn du Gemüse verkaufst als Bauer mit deinem Online-Shop, dann kannst du das, weil das geht einfach um Gemüse. Und wenn du deine Webseite gut genug aufgebaut hast, dann ist das klar. Wenn es eine Dienstleistung ist, dann ist das nicht einfach so möglich. Dann musst du, du kannst vielleicht sogar mit einem Produkt anfangen, aber dann musst du es irgendwie mit einer Geschichte sozusagen unterstreichen. Also du musst den Leuten irgendwie Inhalt geben, wo sie Vertrauen gewinnen. Zuerst mal, bevor sie näher zu dir kommen. Übrigens, Podcast, sensationelles Tool zum Vertrauen schaffen. Genau. Das, was du sagst, ist Content Marketing, oder? Und du musst dir einfach immer überlegen, was muss ich für Inhalt jemandem geben, dass er sozusagen mir am Schluss am Ende heiratet. So. Also zuerst erzählst du etwas von dir, warum dass du das machst, dann was du zu bieten hast, so ein bisschen so. Also ich sage jetzt nicht, dass man Dating muss angehen in eine Customer Journey, aber das könnte man, glaube ich. Also,
Vielleicht zum mit Analogie zu bleiben vom Dating. Es gibt solche, wenn wir jetzt im Club sind beispielsweise, wo ihr ein Date noch suchen, wo nahezu zu jeder Frau oder zu jedem Typ herlaufen und mal ihren Content herwerfen, der erste Lockvogel. Ja. Und dann gibt es solche, die ihre Energie nicht können oder nicht wollen auf alle verteilen. Und du willst eigentlich die richtige ansprechen. Oder ich sage mal maximal 5 ansprechen und die eine sollte dann wenigstens mal zum Kaffee vorbeikommen. Das nennt man ja Zielgruppe oder Target Marketing. Ja. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, wie ihr das gemacht habt bei euren Bikes. Ja. Dass ihr recht von einer falschen Zielgruppe ausgegangen seid und die dann so ein bisschen iterativ angepasst habt. Ja. Findet man seine Zielgruppe? Wie weiss man, wer will die ansprechen?
Also das Krasse an dieser ganzen digitalen Marketing-Geschichte ist, du hast sofort innerhalb von 2-3 Stunden ein Feedback. Du weisst sofort, kommt das jetzt hier an bei denen oder nicht? Und du weißt auch bei wem, du weißt bei welchem Alter, du weißt bei und so weiter, du weißt, du kannst verschiedene Zielgruppen nebeneinander laufen und sagen, okay, hier habe ich jetzt, also bei uns bei den Bikes ist zum Beispiel gewesen, wir haben einfach nur das Foto vom Velo zuerst mal, nichts anderes, kein Call to Action, nichts, nur das Foto vom Velo bei Leuten, die sich für Velo interessieren, eingespielt. Dann haben wir es bei Leuten eingespielt, die sich effektiv für und so interessieren, eingespielt. Und dann haben wir gemerkt, es kommt irgendwie extrem viel zurück von dieser Barbershop/Tattoo-Hipster-Szene. Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt gehen wir mal auf die. Und es ist dann viel besser gegangen. Also du kannst innerhalb von Tagen eigentlich, kannst du deine Zielgruppe verändern und eigentlich weiter schaffen. Du musst einfach die Zahlen anschauen und die hast du nach ein paar Stunden, die ist. Also das ist schon krass.
Also vielleicht einfach, um es ganz konkret zu machen, ist ja auf Facebook so, du kannst, wenn du eine Werbung schaltest, kannst du angeben, wer sollte es ansprechen. Und du hast einen relativ grossen Katalog, den du auswählen kannst. Genau. Und dann tust du aber eigentlich messen, wenn du eine Werbung geschaltet hast, lässt du die laufen und dann schaust du, wie viele Likes das beispielsweise hast oder wie viele Kommentare das drauf hast oder wie viele Klicks das hast gehabt.
Ja, genau. Das ist genau so. Du wählst aus, Männer, also bei uns ist es halt tendenziell ein männliches Produkt. Männer zwischen 20 und 50 zum Beispiel in der Region Solothurn, die sich für Velo und E-Bikes interessieren zum Beispiel. Das kannst du auswählen, oder? Und dann schaust du, okay, das läuft so. Und dann läufst du parallel, lässt genau das Gleiche laufen, zum Beispiel das Gleiche laufen auf eine Zielgruppe. Gleich halt, am gleichen Ort, aber mit Interesse, Tattoo und Barber, Hipster, Zeugs. Und dann schaust du, okay, wo läuft es besser. Ja.
Genau. Vielleicht für die, die es interessiert, im Fachjargon redet man hier von A-B-Tests.
Ja, genau.
Es gibt, glaube ich, genug Bücher, wo man das nachschauen kann. Wenn ich irgendetwas Spannendes finde, werde ich das sicher auch noch posten.
Ich muss auch etwas sagen zu dem. Ein Problem, das du dort hast, also das ist alles richtig, das kannst du alles machen, aber ein Problem, das du hast, ist, die Leute, die klicken, sind vielleicht nicht zwingend die kaufen. Also du musst wie den Schritt weiter auf die Webseite machen und isolieren, zu schauen, die Barber-Typen, kaufen die jetzt, klicken die einfach drauf oder kaufen die auch? Oder sind es eher die E-Bike-Leute, die vielleicht weniger klicken, aber dafür kaufen? Das ist ganz wichtig, du musst das wie weiterdenken.
Du hast vorhin kurz angesprochen und mir hat das sehr getriggert gehabt, weil irgendwie fasziniert mit dem Kanal TikTok. Es ist der Social-Media-Kanal, der glaube ich die grösste Wachstumsrate momentan hat. Ich weiß nicht, wie jetzt aktuell die Entwicklung ist. Aktuell ist es noch so, dass es vielleicht eher für 12 bis 16, 17, 18-Jährige gedacht ist.
In der Schweiz vielleicht schon noch, ja.
Was hast du das Gefühl, wie wird sich das entwickeln und würde sich sogar lohnen für das KMU, jetzt schon darauf mal auf Inhalt zu posten, um so ein bisschen den Kanal können lernen, vielleicht gleich schon die erste oder die eine oder andere interessierte Person können anzulocken, wenn es dann durch die Decke geht und blöd gesagt Instagram ablöst. Und die Geschichte ist ja so gesehen, zuerst Facebook gesehen, Instagram hat dann eigentlich Facebook abgelöst beim jungen Zielgruppe. Ja. Und jetzt kommt TikTok langsam auf den Vormarsch. Es gehört auch nie, sich jetzt schon dort ein bisschen zu investieren.
Es gibt auch dort zwei Aspekte. Das eine ist, was du sagst, ist richtig. Also TikTok ist wirklich wie Instagram Stories auf Steroiden. Oder? Also die Evolution kann man mega gut nachvollziehen. Instagram Stories, was vielleicht Snapchat Stories waren, Instagram dann dominiert. Also der Weg, das ist eine klare Evolution. Jetzt ist es aber noch eine zweite Evolution, und zwar das ist die von jeder Social Media Plattform. Und das siehst du extrem gut, und darum sage ich, ja, es lohnt sich. Weil du hast bei Facebook gesehen, du hast die Generationenblöcke, die aufsteigen drauf, Stück für Stück. Und bei Instagram genau gleich. Wenn früher von ein paar Jahren, den Leuten Instagram Stories gezeigt haben, älteren Leute, haben die gedacht, weg mir am, was zur Hölle ist das? Das muss ich doch gar nicht haben. Und mittlerweile hat sich das verändert. Also auch, das funktioniert. Und das Problem ist das, was du jetzt hast, was ich eingangs schon gesagt habe, mit der organischen Reichweite, die zusammenbricht, auf alle dort drauf sind. Oder wenn du vor 10 Jahren auf Facebook gesetzt hast, hast du jetzt eine Riesen-Page. Wenn du jetzt auf Facebook gesetzt hast, ist es extrem mühsam, überhaupt irgendetwas aufzubauen da drauf. Und bei Instagram, und das liegt dran, weil die Leute kommen frisch auf eine Plattform und dann suchen sie nach Inhalt. Dann wollen sie noch Zeugs abonnieren. Irgendwann haben wir alles abonniert und wollen nicht mehr Neues, weil der Feed voll ist. Und bei TikTok ist das genau gleich. Es war bei Instagram genau so gewesen. Dort habe ich das zum ersten Mal halt gemerkt und das ganz bewusst hier ausgenutzt. Du weißt, jetzt musst du dort investieren. Und bei TikTok ist es ähnlich. Du müsstest eigentlich jetzt dort drauf drücken. Jetzt ist die Schweiz vielleicht noch ein bisschen früh. Aber jetzt kommst du noch an Leute extrem schnell. Du hast Leute, die mit 4 Videos 500.000 Follower haben. Also du brauchst gar nicht so viel Content. Und darum sage ich, ja, es lohnt sich, aber du musst halt Maus und Zeit haben. Das ist natürlich klar. Darum sage ich, Das ist alles organisch. Du kannst über Facebook Ads Manager mittlerweile sogar auf TikTok Werbung machen. Also du musst das nicht zwingend. Wenn du ein bisschen Budget hast, dann kannst du auch einfach mit Werbung arbeiten. Oder? Aber ja, ich würde schon sagen, es lohnt sich auf TikTok aufzusteigen, wenn du die Muse und den Nerv hast. Mhm. Aber du musst aufpassen, weil TikTok bist du auch schnell in einem Megasumpf und das ist wie YouTube früher, 3-4 Stunden später merkst du, fuck, wenn man jetzt die ganze Zeit mit Dance-Tutorials anschaut. Mm. So scheiße. Mm. Aber es verändert sich jetzt schon. Man sieht es schon ganz gut, dass es nicht nur 16-jährige Dance-Tutorials sind, sondern es bewegt sich jetzt auch in andere Branchen und vor allem in andere Altersgruppen.
Aber vielleicht noch eins zusammenfassend, was so wichtig ist, überleg, wer ist deine Zielgruppe? Test es aus, ist das deine Zielgruppe? Schau auch, dass du den richtigen Kanal findest für deine Zielgruppe. Also wenn es eben nicht die Jungen sind, sondern eher die Eltern, gehst du auf Facebook. Wenn es die 16-, 17-Jährige ist, probier doch einfach mal TikTok aus. Und dann fütter es einmal zuerst mit Inhalt, mach es lustig auf dich und erst dann kommt eigentlich näher das, was du vorhin so schön als Call to Action genannt hast, dann kommt eigentlich näher das Produkt, das du kannst, verkaufen.
Kann man so sagen, aber vielleicht noch etwas anderes Wichtiges zu dem. Es muss nicht mega überproduzierter Inhalt sein, den du drauf tust. Es muss echt authentisch sein. Ich habe ein super schönes Beispiel von einem Bauer, der Trautenfleisch hat verkauft. Oder? Der hat einfach authentisch, das hätte einfach der Trautenbauer müssen sein. Und der lenkt das. Es muss nicht irgendwie ein mega überproduziertes Marketingvideo sein, sondern es muss einfach authentisch sein. Das geht manchmal auch sehr, sehr schnell. Wenn das in einem Skigeschäft der knörlige Typ ist, der hinter der Best-Service-Skiservice von der Welt macht, dann muss nicht durch den Putz ziehen. Aber wenn der geile Skiservice macht und authentisch rüberkommt, dann lenkt das. Das muss nicht überproduziert sein. Das ist aber noch wichtig.
Bestes Beispiel ist Betoire-Fabrik.
Ja, genau.
In Wädenswil oder in Aue.
Genau. Genau.
Dann kommen wir zum dritten Lied, das du noch mitgebracht hast. Und zwar wieder ein Lied, das ich gar nicht kenne. Ich kenne auch den Künstler. Der Künstler heisst Usimon und das Lied heisst Champion Sound.
Yeah.
Bevor wir das anhören, oder bevor die Hörer das auch anhören, in der Playlist, wo ich den Link garantiert auf Facebook werde posten. Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Künstler?
Das ist der Usimon. Der ist bei mir schon 10 Jahre in meinem Social Media Feed. Das ist so eine. Ich gehe da gucken, Videos schauen von dem, der ist wirklich hure lustig. Das ist so kleine, so, weißt du, kennst du den Antoine, den Teddy Techlebrand? Aber der macht das halt schon ganz, ganz lang. Und der hat vor allem einen Charakter, und das ist der Usimon. Das ist ein Regenkünstler, der ist wirklich auch hure gut. Also, er macht geile Songs und bringt auch Alben raus, aber nimmt sich, er geht das Video schauen, nimmt sich überhaupt nicht ernst, aber macht ihm trotzdem noch geile Sachen. Ich muss immer lachen, wenn der kommt.
Okay. Wir kommen schon zu den letzten Fragen, und zwar sind das noch 4 Turbo-Fragen. Das heisst, ich stelle dir die Frage und du probierst mir so kurz und prägnant wie möglich zu antworten. Mhm. Was ist dein Lieblingsort in Solothurn? Das kann ein Platz sein, das kann ein Beiz sein, das kann egal was sein.
Wer hat den Bichsel hockt?
Im Kreuz.
auch im Kreuz oder im Weinig sieht man immer wieder.
Was hast du zuletzt gelesen, gehört, gesehen, was dich mega fasziniert hat und was du gerne oder hören möchtest näher bringen?
Podcasts. Hört mich ganz, ganz viele Podcasts an in diesen Zeiten. Einer ist mir ganz wichtig, weil, also kurz, Coronavirus Update heisst der. Das ist vom NDR mit dem, wie heisst der Typ? So ein Doktor, aber der Einzige, der wirklich auch etwas zu sagen hat. Und der kommt jeden Tag raus, ohne Panik, ohne irgendetwas, einfach saubere Informationen. Er schont auch nicht, tut nichts beschönigen, er sagt einfach, wie es ist. Und es ist nicht so Verschwörungstheoretiker Quatsch, sondern er ist wirklich der Top-Berater für das und der kümmert sich um die ganze Coronavirus-Geschichte schon seit mehreren Jahrzehnten. Darum das Coronavirus-Update vom NDR unbedingt lassen.
Und der zweite wäre?
Ah, dann ganz vergessen. Servus, grüezi, hallo, finde ich. Nein, Groupchat. Groupchat von Amerika. Groupchat, super. Das sind so 3 Kalifornien-Typen, die haben alle, eigene Unternehmen. Young and Reckless heisst es, das Modelabel. Und die bringen es 3 Mal pro Woche raus. Und die sind wirklich, also sie sind sehr smart, aber auch lustig und bringen viele Sachen nach. Und gerade die Coronavirus-Geschichte habe ich dort schon vor, was mich schon betroffen hat, im Januar schon zum ersten Mal gehört. Sie sind wirklich super und kommen 3 Mal in Woche. Das ist ein geiler Podcast.
Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
Der BAG-Chef. Nein, der Koch.
Und zur letzten Frage, welche Tipps hast du für KMUs und Selbstständige oder solche, die es gerne werden werden?
Mach einfach. Dann findest du immer noch raus, ob das klappt oder nicht. Das fährst du immer noch, aber mach einfach.
Sehr gut. Wir wären am Schluss von den 11 Fragen. Es sind natürlich auch wieder viel mehr geworden. Und eine kleine Zusatzfrage habe ich auch noch. Du bist, ich nehme an, immer noch bekennender FC Solothurn-Fan.
Yes.
Was hast du das Gefühl, wenn steigt der FC Solothurn zum nächsten Mal auf?
Ernsthaft? Wird auch jetzt wieder ein Zeitchen dauern, die Chance gehabt. Das ist der traurigste Leben. Wahrscheinlich der 2 traurigste Moment von meinem Leben gewesen. In Münzigen, sie sind nicht aufgestiegen vor 2 Jahren. Jetzt wird es auch wieder klein gehen, bis wir die Chance wieder haben.
Es war ein trauriges Schlusswort gewesen, aber wir Solothurner sind uns ja gewöhnt, dass wir unsere Freude nicht unbedingt vom Fußball holen oder zumindest nicht auf dem Platz vom Fußball.
Definitiv.
Andi, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich wünsche dir.
Darf ich dir noch etwas sagen? Ich wollte schnell noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar ganz viele von diesen kleinen KMU haben ein Problem mit der Liquiditätsplanung. Und mein ehemaliger Mitbewohner von Basel hat vor 2 Monaten ein Tool übernommen und eigentlich ein Startup gegründet, das Tresio heisst, wo du die Liquiditätsplanung sehr einfach machen kannst. Und das ist das einzige Tool, das Schweizer Tool, das das kann. Das habe ich noch vergessen. Sorry.
Super, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Ich wünsche dir wirklich in Portugal alles, alles Gute und ich habe das Gefühl, dass mit diesen 50 Rebels, das könnte eine grössere Geschichte werden.
Hoffentlich. Merci. Gute Zeit.
Das waren 11 Fragen an Andreas Koloska mit mir, André Lutz. Auch in dieser Folge ist die Zeit wieder viel schnell vorbeigegangen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach wieder mehr als meine 11 vorbereitenden Fragen gestellt habe. Falls du weitere Informationen zu all diesen Unternehmen und Podcasts willst haben, die Andreas im Gespräch erwähnt hat, schau auf Facebook nachher oder schau in den Beschreibungen, wo immer du den Podcast hörst. Ich würde mich auch freuen auf ein Feedback auf der Facebook-Seite 11 Fragen an oder per Mail 11fragenan@gmail.com. Die nächste Folge erscheint am 21. April und bis dann, habt Sorge und bleibt gesund und gefräsig.